Jünger ist Gründerin und CEO der Teleklinik, einer App, über die man innerhalb von 30 Minuten mit deutschen Fachärzten sprechen kann, digitale Rezepte und Krankschreibungen erhält und das Ganze kostenfrei für jeden deutschen Versicherten. Die Faszination am Innovationspotenzial von regulierten Märkten hat die Juristin 2015 dazu gebracht, die Teleklinik zu gründen. Zu einer Zeit, in der in Deutschland noch das Fernbehandlungsverbot galt und ihre Unternehmung in einem dunklen Graubereich agierte. Im Podcast erzählt sie, wie sie es letztlich trotz aller Hürden geschafft hat, den heutigen Marktführer im Bereich Telemedizin aufzubauen, wie Telemedizin die Patient Journey, aber auch das Arbeitsmodell von Ärzten verändert und wie Sensorik, das E-Rezept und die digitale Patientenakte helfen werden, die Telemedizin noch weiter zu verbessern.
Guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen, Inga.
Ich freue mich, dass wir heute sprechen können und dass du so kurzfristig Zeit hast, weil bei dir brennt ja die Hütte, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ist richtig viel los, aber ich nehme mir natürlich gerne Zeit. Das ist ein super, super Format, was du da ins Leben gerufen hast.
Ja, vielen Dank und ich habe mich heute vorbereitet. Ich habe tatsächlich 3 Seiten voller Fragen an dich.
Uiuiui.
Weil ich, also wir kennen uns ja, ich weiß gar nicht, wir haben uns mal kennengelernt in München, ich glaube bei so einem Frauen in Healthcare Netzwerk von PricewaterhouseCoopers in 2016. Da warst du gerade ein Jahr oder ein halbes Jahr am Start.
Genau.
Und das ist jetzt 5 Jahre her, dass du gegründet hast. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was du machst und was du gegründet hast. Und wie es dazu kam, vor allen Dingen. Das interessiert mich.
Sehr gerne. Ich habe die Teleklinik gegründet. Teleklinik ist eine App, über die ihr rund um die Uhr 24/7 per Video mit niedergelassenen deutschen Fachärzten sprechen könnt, die euch dann vollumfänglich Diagnosen erstellen können, euch therapieren können und auch digitale Rezepte und Krankschreibungen ausstellen können. Wir sind aktuell die einzige On-Demand-Plattform für den Online-Arztbesuch in Deutschland, die es euch ermöglicht, innerhalb von 30 Minuten mit einem Arzt zu sprechen. Ihr müsst nichts zahlen, das heißt, alle GKV-Patienten, jeder in Deutschland erhält es von seiner Krankenkasse erstattet und es gibt eben zusätzlich das digitale Rezept und die Krankschreibung.
Und warum hast du dich 2015 dazu entschlossen, die Teleklinik zu gründen?
Ja, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin ursprünglich Juristin, also ich habe Jura studiert und dann noch am CDTM in München Technologiemanagement. Das heißt, ich habe schon nach dem Jurastudium gemerkt, dass ich eine große Faszination für Technologie und auch Unternehmensaufbau habe und bin dann da an dieses Center gegangen, was für mich wirklich life-changing war. Also es ist absolut absolut faszinierend, was man da, mit welchen Menschen man da zu tun hat, was man da lernt, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und habe da im Prinzip auch über verschiedene Projekte gemerkt, dass man als Jurist wirklich Impact haben kann, wenn man ein Business baut, weil es ja einfach sehr, sehr viele Bereiche gibt, viele Märkte, die extrem stark reguliert sind und insbesondere diese stark regulierten Märkte häufig noch viel Innovationspotenzial bieten. Mhm. Aber jemand, der nicht Jurist ist, sich Mühe hat, einzuschätzen, welches Risiko kann ich da wirklich eingehen und wie schnell werden sich da vielleicht bestimmte Verbote, die es heute noch gibt, verändern. Und ich hatte ein Projekt im ganz anderen Bereich, Automobilindustrie, wo ich auch gemerkt habe, krass, also ich kann eigentlich richtig viel dazu beitragen, ob und wie schnell man jetzt irgendwie autonome Autos entwickeln sollte und wie viel Geld man in den Bereich investiert, weil ich in der Lage bin, halt mir wirklich die Gesetze anzuschauen und international zu vergleichen, welche Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass sich Gesetze vielleicht schneller verändern und so weiter. Und bin dann eigentlich sehr schnell auf den Gesundheitsbereich gekommen, weil in meiner Familie alle Ärzte sind, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, und ich so einfach am Küchentisch halt immer mit diesem ganzen Gesundheitsbereich aufgewachsen bin und im Prinzip 2 Sachen mitbekommen habe und immer noch mitbekomme. Erstens ist ein Bereich, der wahnsinnig erfüllend ist. Also alle meine Familienmitglieder arbeiten unglaublich viel, empfinden das jetzt aber eigentlich nicht so wirklich als Arbeit, sondern einfach als ihre Berufung und können da halt wirklich jeden Tag einfach Menschen helfen. Und das ist natürlich was total Schönes, wo man wirklich auch Impact hat. Und das zweite Thema ist, dass ich immer wieder mitbekommen habe, krass, also die Prozesse, wie die da ablaufen, unglaublich. Also meine Schwester ist jetzt gerade nicht in der Praxis, sondern im Krankenhaus. Die ist jetzt 7 Jahre ausgebildet als Ärztin und verbringt sicherlich 30% ihrer Zeit mit nicht ärztlicher Tätigkeit, nämlich damit zu dokumentieren, aufzuschreiben, zu versuchen. Sie erzählt mir mit Wahnsinn, sie will einfach nur dem Patienten helfen und sie muss dafür erstmal 1,5 Stunden rumtelefonieren in anderen Krankenhäusern, um zu erfahren, was denn der Patient bisher für Therapien erlebt hat und was er für Medikamente nimmt. Also sozusagen ein Bereich, der wahnsinnig impactvoll ist, total wichtig für alle von uns und aber doch so unglaublich schlecht in vielen Bereichen verläuft. Das hat mich gereizt. Dann habe ich einen Arzt kennengelernt und einen Unternehmer, die beide auch gesagt haben, wahnsinnig spannend, da was zu machen. Und dann habe ich mir im Prinzip angeschaut, warum gibt es denn eigentlich in Deutschland noch keine Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit einem guten Arzt zu sprechen? Und da war dann die Antwort, wenn ich mit Experten aus dem Markt gesprochen habe, ja, da gibt es dieses Fernbehandlungsverbot, das ist da halt so ein Paragraph und der erlaubt nicht, dass ein Arzt einen Patienten über die Ferne behandelt. Und deswegen, das geht halt nicht in Deutschland.
Ja.
Punkt. Und wenn du dann in andere Länder schaust, war es nicht so, dass irgendwie nur Deutschland besonders streng ist, sondern in fast jedem Land der Welt gab es so ein Fernbehandlungsverbot. Der Unterschied ist aber, dass in den anderen Ländern es einfach eine andere Marktdynamik gab oder gibt. Das heißt, da gab es dann private Akteure, die gesagt haben, okay, mag sein, dass es verboten ist, aber es ist halt nicht sinnvoll. Und jetzt lass uns doch einfach mal schauen, wir bieten es an. Und wenn wir genügend Fürsprecher finden, dann wird sich da schon die Regulatorik verändern. Und das ist im Prinzip der Blick von Teleklinik von Tag 1 gewesen. Nicht zu sagen, es ist nicht erlaubt, dann machen wir es nicht, sondern es ist auf jeden Fall sinnvoll und dann schaffen wir es auch, dass sich irgendwie die Regulatorik anpasst. Und deswegen am Anfang, als wir die Plattform gebaut haben, war das wirklich im Graubereich oder dunkelgrau. Also da verboten, was wir gemacht haben. Und wir haben dann aber einfach relativ schnell genügend Ärzte und Patienten und Krankenversicherungen bekommen, die gesagt haben, ja, aber eigentlich das, was ihr sagt, nämlich, dass es total wichtig wäre, dass das erlaubt wird, das stimmt. Und wir verstehen, dass ihr das alleine nicht schafft, sondern wir brauchen im Prinzip so ein Konsortium von Versicherern, von Ärzten, von Patienten, die alle für diese Sache einstehen.
Ja, und du hast ja auch erstmal wirklich Lobbying gemacht, ne? Du bist
genau.
Alle abgeklappert, die ganzen kassenärztlichen Vereinigungen,
genau.
Und hast für die Sache geworben. Und das finde ich halt so interessant, weil gerade im Gesundheitswesen bei Innovationen kannst du halt als Start-up Ärzte fragen oder medizinisches Fachpersonal oder sonstige Stakeholder im System.
Ja.
Dann sagen die dir, warum das nicht geht.
Ja.
Und letztendlich musst du aber selber definieren, eigentlich am Mehrwert orientiert für alle Beteiligten, was Sinn macht. Und dann funktioniert es irgendwann auch. Und das war ja auch eure These. Ihr habt gesagt, es macht so viel Sinn. Und deswegen wird es irgendwann passieren. Und dann habt ihr die Leute gefunden, so habe ich es zumindest verstanden, die offen waren.
Genau.
Oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, absolut, absolut. Also überall in der Ärzteschaft, bei den Versicherern gab es immer wieder wirklich einfach innovative Köpfe, die selber, das muss ich Ihnen auch hoch anrechnen, weil die arbeiten ja nicht im Startup, sondern die arbeiten in sehr konservativen Organisationen, selber das Risiko im Prinzip eingegangen sind, also jetzt nicht monetär, aber sozusagen schon auf der Karrierestufe und gesagt haben, ja, ich setze mich für diese kleine Teleklinik ein, ein Startup, und ich mache das möglich, dass unser Konzern hier einen Vertrag schließt, wo wir sagen, wir zahlen unseren Versicherten diese eigentlich noch halblegale Leistung. Also das war echt super cool und das hätten wir nie alleine geschafft. Was ist dann passiert? Du hast ja schon gesagt, wir haben viel Lobby gemacht. Im Mai 2018 war dann der Deutsche Ärztetag in Erfurt, wo genau dieses Thema Fernbehandlungsverbot auf der Agenda war. Und da gab es dann wirklich nochmal heiße Diskussionen und es war noch ganz unklar, wie da die Entscheidung fällt. Aber am Ende haben dann die liberalen Köpfe im Prinzip die konservativeren Köpfe überzeugt, dass es das Richtige ist, dass sich Deutschland eröffnet und dann ist im Mai 2018 dieses Fernbehandlungsverbot gefallen. Und das war dann auch das erste Mal, als wir es etwas einfacher hatten, dann auch Investoren zu bekommen. Also davor hatten wir vor allem Business Angel, ein bisschen staatliche Förderung, einen ganz kleinen VC. Und dann mit dem Fall des Fernbehandlungsverbots haben wir unser erstes großes Investment bekommen. 7 Millionen von ID Invest, das ist der größte französische Fonds. Und mit dem Geld konnten wir dann und der regulatorischen Öffnung konnten wir dann eben einfach das Team auch ausbauen, wirklich stark in Marketing einsteigen und sind seitdem sehr, sehr gut gewachsen. Aber um da noch den Kreis zu schließen, eine zweite große regulatorische Hürde musste auch noch fallen. Und zwar war es so, dass zwar wir unseren Service anbieten konnten, aber von der Abrechnung war es noch so, dass wir im Prinzip eine Rechnung stellen mussten. Und die konntest du zwar, wenn du privat versichert bist, einreichen und dann hast du das Geld zurückgehalten. Aber es sind halt nur 10% der Deutschen privatversichert. Das heißt, für 90% war der Service noch nicht wirklich attraktiv. Das heißt, die haben sich unsere App runtergeladen und gesagt, ja, super cool. Und dann haben sie gesehen, oh, ich muss hier eine Privatzahlerrechnung zahlen. Dann ist es doch nicht so attraktiv für mich.
Ja.
Und das ist das, was sich Ende letzten Jahres geändert hat. Da gab es nochmal eine gesetzliche Änderung. Und seitdem dürfen wir das eben auch gegenüber den GKV und den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Da mussten wir unsere Plattform nochmal anpassen an einigen Ecken und sind jetzt dann am 28. Mai deutschlandweit damit live gegangen. Wir nennen das Free to Patient, also seit dem 28. Mai kann wirklich jeder Patient in Deutschland uns kostenfrei nutzen.
Und ihr habt total begeisterte Nutzer. Ich habe mir natürlich vorhin mal die Ratings im App Store angeguckt und ihr habt fast 5 Punkte. Total begeisterte Patienten, die sagen, ja, okay, das Nutzenversprechen, halbe Stunde dauert es maximal, bis ich Kontakt zu einem Arzt habe, ist erfüllt. Und es gibt auch ein E-Rezept, das übertragen wird, was dann direkt eingelöst werden kann, wenn Medikamente verschrieben werden. Ich finde das halt total spannend, weil ich bin ja auch schon seit 10 Jahren im Digital Health Bereich unterwegs und das war oft ein Argument von Ärzten, dass die gesagt haben, Patienten wollen das ja gar nicht. Und man sieht halt, die Patienten natürlich finden es mega gut.
Ja.
Wahrscheinlich könnt ihr irgendwann ja sogar messen, wie viele junge Eltern nicht mehr in der Notaufnahme auflaufen und die verstopfen, weil sie Teleklinik genutzt haben, oder?
Ja, das wäre schön. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Was ich häufig erlebt habe, ist, dass im Digital Health Bereich wird halt irgendwie so von so technischen Lösungen gesprochen. Und technische Lösungen interessieren weder den Patienten noch den Arzt. Sondern was die interessiert, ist einfach, ob konkret halt in ihrem Alltag sich Dinge verbessern. Ja, also wenn du den Arzt fragst, ach, willst du Telemedizin machen? Dann wird meine Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was, ich soll jetzt irgendwas mit Technik machen? Warum sollte ich da Lust drauf haben? Ja, wenn ich die Ärzte frage, willst du in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen und Spaß haben? Ja, könnte interessant sein. Ja? Genauso den Patienten, willst du jetzt irgendwie über eine App, übers Internet mit Ärzten sprechen, die du nicht kennst? Wahrscheinlich nicht. Willst du irgendwie dann, wenn es dir schlecht geht, in viel kürzerer Zeit mit sehr richtig guten Ärzten sprechen und innerhalb von Minuten an die Lösung kommen und nicht innerhalb von Tagen oder Stunden? Ja, könnte interessant sein.
Und jeder vierte Arzt bietet ja jetzt, also quasi durch Covid-19 gepusht, eine Online-Sprechstunde an und ihr rechnet gerade ja mit 20% monatlichem Wachstum und habe ich irgendwo gelesen in irgendeinem Artikel. Und was ich total fragenswert finde, ist auch die Ärzteseite. Also wie onboardet ihr Ärzte und Ärztinnen und wie macht ihr da eine Qualitätssicherung?
Ja, also erstmal vielleicht zu dem ersten Punkt Covid-19. Also das war tatsächlich so, das hat uns nochmal einen extremen Push gegeben. Also da sind wir dann so 5 Wochen hintereinander mit 50% wöchentlich gewachsen. Das war für uns viel. Es gibt jetzt schon Leute, die erzählen mir, es ist immer noch nicht viel. Da gibt Leute, die verschicken Masken, die wachsen irgendwie 380% wöchentlich. Aber für uns war es viel, 50% wöchentlich. Das hat sich aber schon wieder eigentlich beruhigt. Also so die größte Corona-Hysterie ist eigentlich schon wieder vorbei. Aber was man halt schon sieht, ist, dass es einfach, was die Adoption anbelangt, wahnsinnig wichtig ist, weil jetzt ein relevant größerer Anteil von Ärzten und Patienten einfach schon mal von Telemedizin gehört hat und es vielleicht sogar schon mal ausprobiert hat. Also dafür war Covid-19 einfach super wichtig. Wie machen wir Ärzte-Onboarding? Also erstmal bei uns ist es so, dass wir einen sehr, sehr hohen Maßstab an die Qualität der Ärzte legen, weil wir einfach ja die Erfahrung gemacht haben, dass die Technik, die kann mal nicht klappen, weil das Internet halt beim Arzt schlecht ist oder beim Patienten oder er es nicht versteht. Da gibt es ja viele Gründe. Aber wenn der Arzt am Ende richtig gut ist, dann ist das eigentlich das Entscheidende und darauf wollen wir uns verlassen können. Und das ist ja auch was, was für uns jetzt als Technologieunternehmen sehr viel schwerer eigentlich kontrollierbar ist, als jetzt die Technik. Weil an der Technik können wir täglich arbeiten, aber wenn wir schlechte Ärzte haben, dann haben wir ein massives Problem. Und deswegen, was muss ein Arzt erfüllen? Der muss in Deutschland wirklich approbiert sein. Das heißt, es sind alles deutsche Ärzte. Die haben auch in Deutschland entweder eine private oder eine gesetzliche Praxis. Das heißt, die arbeiten auch vor Ort am Patienten. Die haben mindestens 7 Jahre praktische Erfahrung in ihrem Bereich und haben alle eine Facharztzulassung. Und dann ist es wirklich so, die müssen all diese Dokumente, die das eben belegen, bei uns hochladen und haben dann wirklich einen Bewerbungsprozess. Also das kann nicht einfach jeder mitmachen, sondern man hat wirklich ein Gespräch, sowohl auf der emotional-persönlichen Ebene als auch auf der fachlichen Ebene, wo wir eben schauen, ist das ein Arzt, der zu uns passt? Und ist das auch ein Arzt, dem das auch selber Spaß machen wird? Weil wenn es ein Arzt ist, für den Technik einfach eher Angst bedeutet, dann wird es dem auch keinen Spaß machen für uns. Genau, und deswegen, dieser Prozess ist, glaube ich, sehr gut aufgesetzt. Und deswegen ist es wirklich so, also das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, die Ärzte über Teleklinik sind extrem gut, nutzen es ja selber auch regelmäßig und das begeistert dann wirklich, wenn man mit so guten Ärzten spricht.
Das ist ja auch eines der Themen, die in der Diskussion immer so mitlaufen, war immer mein Gefühl in der Zusammenarbeit mit Ärzten und auch im Vertrieb an Ärzte, dass Ärzte und Ärztinnen teilweise große Angst davor haben, in ihrer Arbeit irgendwie transparent und bewertet zu werden. Also vielleicht transparent, das falsche Wort, aber bewertet zu werden. Und das ist ja etwas, was ihr ausdrücklich macht. Also wenn jetzt jemand schlechte Ratings kriegt, dann guckt ihr, okay, passt die Person jetzt wirklich zu uns? Und das ist ja gerade in dem System, was wir in Deutschland haben, mit vielen niedergelassenen Fachärzten, die so ihre eigenen Herren und Herren sind und da eigentlich machen können, so ein bisschen, was sie wollen, ja, ohne dass jemand mit einer Qualitätssicherung strukturiert da drauf guckt, ist ja irgendwie eine neue Erfahrung.
Ja, absolut, ja. Also das eine ist, dass es sicherlich auch ein Mindshift bei den Ärzten gibt. Also dieses ganze Thema Transparenz und sich messen lassen, das ist ja was mit dem Internet ganz, ganz stark kam. Also auch für uns ist das natürlich brutal, ja, weil unsere Customer Journey ist einfach relativ komplex. Von gibt es stabiles Internet über unsere Nutzergruppen auf beiden Seiten sind ja sehr heterogen. Also wir haben sehr junge Nutzer, wir haben alte Nutzer. Dann Internet ist in Deutschland in vielen Stellen einfach schlecht. Also dann kennt die Apotheke vor Ort kein E-Rezept und so weiter. Also, dass wir wirklich eine gute Customer Journey hinbekommen, das ist echt saukomplex bei uns. Mhm. Aber auch wir müssen uns daran messen lassen. Ja, also natürlich tut es manchmal weh, wenn du dann irgendwie auf Google schlechte Ratings bekommst, weil der Patient sauer ist, weil er bei uns kein Cannabis verschrieben bekommt oder kein Beruhigungsmittel in der hohen Dosis, was als Betäubungsmittel verschrieben wird. Ja, wo wir sagen, oh, ja, jetzt kriegen wir ein schlechtes Rating, aber jetzt empfinden wir als unseren Job, dass wir da die Qualität sichern. Aber in meinen Augen hilft halt diese sehr, sehr heftige Transparenz auch dazu bei, dass man halt wirklich eine hohe Qualität liefert und dass man irgendwie einfach sich konstant verbessert. Und ja, so ticken alle bei uns und das erwarten wir auch von unseren Ärzten. Also jemand, der keine Lust darauf hat, konstant an sich zu arbeiten, sich zu verbessern, ist auch nicht der Richtige für die Teleklinik.
Wie ist das Geschäftsmodell im Moment von euch? Also wo verdient ihr Geld mit?
Ja, die Teleklinik hat ein hybrides Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben zwei zentrale Umsatzkanäle. Der eine Umsatzkanal ist klassisch Plattform, also wie du es vielleicht von einem MyTaxi oder Essenslieferungsplattform kennst. Das heißt, wir stellen dem Arzt ja im Prinzip die gesamte digitale Praxis zur Verfügung, von Patientenaufnahme, Identifizierung, Zahlungsmittel, Zahlungssicherstellung, Terminbuchung, Terminverschiebung, Datenschutz, Vertragsmanagement etc. Und dafür erhalten wir vom Arzt eben eine Gebühr pro behandelten Patienten. Das ist das eine. Und das andere sind unsere sogenannten Premium-Mitgliedschaften, ähnlich wie man das vielleicht von Spotify kennt. Das heißt, es gibt bei uns normale Nutzer und es gibt Premium-Nutzer. Du bist ein Premium-Nutzer, wenn deine Versicherung mit uns einen Vertrag für eine Premium-Mitgliedschaft abschließt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt bei der AXA versichert bist, dann sind alle Vollversicherten bei der AXA Premium-Mitglieder bei uns. Das heißt eben, dass sie zum einen, wenn es mal ganz viel los ist, gesicherte, kürzere Wartezeiten haben. Die haben nochmal so eine exklusive Concierge-Hotline, also wo sie nochmal so am Telefon einen Assistenten haben. Und es gibt eben auch nochmal eine Verknüpfung zu deiner Versicherung. Also das ist du siehst eben so ein Co-Branding von der AXA und du kannst eben deine Rechnungen dann direkt an die AXA schicken, also noch so ein paar Convenience-Aspekte. Genau, und da erhalten wir dann eben nochmal eine Premium-Gebühr.
Ja, und was ich halt in dem Markt so total oft gehört habe, war immer so, ja, warum gründet denn da überhaupt jemand ein Start-up? In dem Moment, wo das Fernbehandlungsgesetz fällt, werden sich die ganzen großen Tech-Unternehmen, die auch super starkes Lobbying haben und so in Deutschland da auf diesen Markt stürzen und dann ist es im Prinzip obsolet, weil es ist ja nur eine Technologie, die man im Prinzip ganz schnell bauen kann. Und es gibt ja mittlerweile ganz viele Anbieter, also Krü zum Beispiel aus Schweden, die haben, ich weiß gar nicht wie, 100 Millionen oder so eingesammelt, gerade um zu expandieren. Und Dr. Lib aus Frankreich. Wie siehst du das denn mit dem Wettbewerb, der sich da auftut?
Ja.
International und in Europa.
Ja. Also eine unserer Kernhypothesen ist, dass es kein Modell ist, was du so einfach über viele Ländergrenzen hinweg expandieren kannst, sondern dass es pro Land einen nationalen Champion geben wird, der für das jeweilige Land einfach das beste Modell baut und da dann sozusagen der entscheidende Anbieter ist. dieser Belief wird auch gestützt, wenn du es dir international anschaust, ist es in fast jedem Land so, dass es schon weiterentwickelt ist, dass es da so einen nationalen Champion gibt. Also in den USA gibt es zum Beispiel Teladoc, die haben 75% Market Share. In der Schweiz gibt es Medgate, die haben 80% Market Share. In Schweden gibt es Krü, die einen ähnlichen Market Share haben. Also und woran liegt es? Das liegt daran, dass das kein ganz offener Markt ist, sondern das ist ein Markt, der halt brutal reguliert ist. Und um in diesem super regulierten Markt eine geile Customer Journey hinzubekommen, also mit, wie dürfen Ärzte überhaupt angebunden werden? Dürfen die von der GmbH wie wir angestellt werden? Dürfen sie in Schweden? Dürfen sie in Deutschland nicht? Sobald klar ist, darf der angestellt werden oder ist es eher so ein Uber-like-Model, wo du also wirklich den Traffic sozusagen dezentral in die Praxis bringen musst, hat es ja eine massive Bedeutung für die Plattform. Also dann ist ja die ganze Plattform, das ganze Supply-Management komplett anders strukturiert. Das heißt, dann geht's weiter, wie sind die Payment-Schlüsse? Zahlen die Leute, haben die ein Co-Payment oder zahlen sie gar nicht? Ist die Abrechnung mit einer Krankenkasse, mit dem Staat? Das heißt, dass alle Payment-Ströme wieder anders aufgebaut sind. Ja, also jeder Punkt auf dieser Customer-Journey ist abhängig von Regulatorik und ist von Land zu Land unterschiedlich, ja. Was dazu führt, dass du quasi keine Synergien hast, wenn du in ein anderes Land gehst. Also Krü zum Beispiel versucht ja jetzt schon seit einigen Jahren zu expandieren. Das haben sie ja bisher nicht geschafft. Also sie sind immer, in Schweden machen die einen guten Job, aber in Spanien haben sie irgendwie 25 Millionen verbrannt, haben sich zurückgezogen. In England kriegen sie nicht so wirklich einen Fuß vom Boden, ähnlich in Frankreich, das Dr. Lip und so weiter. Also die Märkte sind einfach so brutal unterschiedlich, dass es da schwierig ist zu expandieren. Und dass man da.
Ich finde das so interessant, wenn du das so erzählst, dann stelle ich mir vor, wie man sich eure Customer Journey anguckt und bei dir klappt in bei jedem Punkt so ein Folder mit so endlosen Gesetzes und Regulatorik.
Unglaublich schlimm. Ja. Also ich fand das, ich habe mich ja wirklich auch häufig über die Jahre gefragt, bin ich vielleicht einfach so doof? Und irgendwie mache ich es mir so kompliziert. Das ist ja manchmal ein Problem von Juristen. Und zwei Punkte geben mir Gott sei Dank Reason to believe, dass es nicht an mir liegt. Und zwar erstens, es gibt ja leider immer noch keinen echten Wettbewerber von uns in Deutschland. Also ich meine, der Markt ist riesig, wir haben echt geile Leute in Deutschland. Warum gibt es denn noch keine deutsche Teleklinik 2.0, die wirklich diese Customer Journey abbildet, weil es einfach krass schwer ist. Und der zweite Punkt ist, wir haben ja mittlerweile echt auch mega geile Leute bei uns im Team, also die wirklich auch relevante Vorerfahrungen haben, habe ich ja nicht. Ich kam ja direkt von der Uni. Und die wirklich auch schon andere große Firmen aufgebaut haben. Die kamen dann auch rein und haben sich erstmal geschaut, gedacht, oh Gott, was hat die Katharina da gebaut? Das ist ja alles viel zu kompliziert. Das machen wir sozusagen das normale E-Commerce-Setup und dann off the shelf und dann zack, zack, geht das alles ganz schnell. Und die dann mittlerweile manchmal so Sätze sagen, die finde ich immer total witzig, so krass irgendwie, eigentlich ist das alles nicht, also theoretisch ist das alles nicht komplizierter als im E-Commerce. Du hast irgendwie Zahlungsströme, du hast irgendwie Bestellprozesse, du hast Stornierungsprozesse. Aber es ist einfach irgendwie das Gleiche, nur 10-mal komplizierter, alles im Gesundheitsbereich.
Und sag mal, was denkst du denn, wenn wir uns jetzt vorstellen, also ihr seid Marktführer in Deutschland und mehr Ärzte nutzen das Modell. Wie werdet ihr diese ganze Ärztelandschaft verändern und die Art, wie man zum Arzt geht? Also, weil das hat ja einen wirklich fundamentalen Impact auf die Art, wie wir zur Gesundheitsversorgung kommen. Was ist da deine Vision?
Ja. Was wir uns erhoffen und worauf wir hinarbeiten, ist, dass der ganz normale Deutsche einfach wesentlich schneller zum richtigen Arzt kommt, als es heute der Fall ist. Das ist die ganz einfache These. Das Thema, ich bin krank, ist jetzt für mich persönlich und auch wenn man jetzt irgendwelche Umfragen anschaut, einfach immer auf Platz 1. Also Gesundheit ist einfach für das Gemeinwohl und für das Glück des Einzelnen einfach das Wichtigste. Und wenn man sich dann anschaut, wie dieser krass relevante Bereich heute gehandelt wird, wie scheiße diese Customer Journey ist, dann ist es einfach.
Du meinst jetzt so, ich habe etwas und muss zu einem Facharzt.
Also ich sag dir mal klassisch, wenn wir unsere Nutzer fragen, ja, wie läuft das ab? Ich habe ein Problem. Ich wache morgens auf und habe irgendwie einen Hautausschlag und der juckt krass. Wir hatten neulich eine Nutzerin, die hatte so eine Herpesflechte über die ganze Schulter, richtig stechender Schmerz und sie wusste nicht, was es ist. Ja, sie ist extrem verunsichert. Musst aber in die Arbeit, hast heute irgendwie 2 wichtige Meetings. Was machst du jetzt? Variante 1, und das ist klassisch, ja, ich zücke mein Handy und fange an zu googeln. Was kommt bei Google raus? Am Ende kommt raus, nachdem du eine halbe Stunde durch irgendwelche Foren geklickt hast, wahrscheinlich ist es irgendwie ganz was Schlimmes und wahrscheinlich wirst du relativ schnell sterben. Also die Leute sind nach Google immer verunsicherter, als sie davor waren. Sie sind nie danach sicherer. Variante 2 ist, ich überlege mir, was könnte denn dafür irgendwie ein Arzt ein zuständiger Arzt sein, dann fange ich irgendwie wieder an zu googeln, dann lande ich irgendwie vielleicht bei Yameda oder Dr. Lip, dann überlege ich mir, für so ein Ding da, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt was Inneres oder ist das jetzt Derma? Dann schaue ich mal, vielleicht ist ein Dermatologe, der dafür zuständig ist. Dann schaue ich halt mal, was gibt's da für Dermatologen? Dann vertraue ich darauf, dass die Ratings da irgendwie stimmen. Und dann telefoniere ich die durch oder klicke mich halt da durch ihre Online-Terminbuchungsportale durch. Und dann hoffe ich halt, dass ich da irgendwo einen Termin kriege. In der Regel kriege ich den nicht am selben Tag, sondern halt irgendwie eine Woche später. Und dann muss ich da ja wieder tagsüber, wenn ich eigentlich arbeiten muss, hinfahren, sitze in der Wartezimmer im Schnitt 40 Minuten, bis ich dann drankomme und 5 Minuten mit denen rede. Und das ist, das ist nicht akzeptabel.
Das heißt, das Erste, was du beschreibst, ist sozusagen auf der Nachfragerseite Patient.
Ja.
Diese Verbesserung, aber es ist ja auch für die, sagen wir, Anbieterseite, die Ärztinnen und Ärzte total zentral, weil was ich so interessant finde, ist, dass ich immer wieder in irgendwelchen Präsentationen als großes Problem der Medizin die Feminisierung ist das Wort. Das kennst du ja bestimmt auch, dass es einfach mehr Frauen gibt, aber dass damit einhergeht, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte und die Männer auch keine Lust mehr haben auf dieses merkwürdige Modell, wo du halt erstmal 10 Jahre komplett fertig gemacht wirst und dich total, also im Prinzip komplett aufopfern musst. Ja. Und was jetzt eine telemedizinische, sozusagen strukturierte Plattform wie Teleklinik ja auch ermöglicht, ist, dass man sehr viel flexibler arbeiten kann, dass man von zu Hause arbeiten kann, dass man selbstbestimmter arbeiten kann. Seht ihr da auch irgendwie eine Veränderung?
Ja, also das, was du ansprichst, Feminisierung, da geht es ja auch viel um das Thema weniger wirtschaftliches Risiko zu übernehmen. Also all diese Themen, die du schilderst, die sind mir übrigens, ich würde sagen, emotional genauso nah wie die Probleme des Patienten, einfach weil bei mir in der Familie alle Ärzte sind. Und wirklich, das sind die Themen, die sie täglich beschäftigen. Und also mein Partner ist auch BWLer, und wenn wir von denen hören, was die uns erzählen, wirklich, du kannst es nicht glauben, die haben ja alle ein 1-0-Abi, die Leute. Und genau wie du es geschildert hast, die werden da erstmal 10 Jahre geknechtet. Es ist ja schlimmer als eine Beratung. Also wirklich, verdient weniger und muss mehr arbeiten. Und irgendwie, also, dass die das überhaupt mitmachen, ist halt einfach brutal. Die machen das alle mit, weil sie halt irgendwie wissen, dass es einfach ein toller Beruf ist. Aber es ist unglaublich, was da passiert. Und das, was du mit Feminisierung beschreibst, also einfach, dass Menschen im Prinzip nicht mehr sagen, sie wollen sich für einen Job einfach unendlich aufopfern, sondern dass sie eben auch ihr Privatleben, dass es für sie Relevanz hat, dass Kinder für sie wichtig sind, Partnerschaft und so weiter. Das ist wirklich auch ein Thema für Männer. Also auch immer mehr Männer, also diese Generation Z nennt man die jetzt, glaube ich. Auch in anderen Berufsbereichen ist es ja so, dass die das nicht mehr akzeptieren. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sich da in der Ärzteschaft jetzt wirklich mal was verändert. Und ja, Telemedizin kann da, glaube ich, einen Beitrag leisten, weil es einfach darum geht, dass man ein flexibleres, mobileres, familienfreundlicheres Arbeitsmodell auch baut. Und da ist Teleklinik wirklich was dazu beitragen kann.
Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar geht es um Daten, weil aus meiner Sicht ist es ja so, dass wir theoretisch schon wie eine kleine Praxis zu Hause uns halten können. Also man kann irgendwie ein EKG haben, man kann einen Pulsmess. Also es gibt mittlerweile so viel günstige Sensorik, und ich hatte zum Beispiel mal Michael Diebold von Mitch Medical auch im Podcast, die machen so ein Device, das ist so ein kleines Blutabnahmegerät, wie so ein Peaks, und verbindet sich dann mit deinem Smartphone und gibt dir Ergebnisse zu Hause. Und diese ganzen Lösungen, die gerade entstehen, könnt ihr theoretisch auch anbinden.
Ja.
Habt ihr da schon eine Strategie, also für Datenerhebung am Patienten?
Ja, aktuell ist es so, welche Daten hat der Arzt? Arzt hat im Prinzip Bewegtbild, also Video, dann Fotos oder Röntgenaufnahmen oder Ähnliches, wenn du es hochladen kannst. Und dann im Prinzip deine Historie, die beruht halt darauf, was der Patient eingibt. Also wir fragen dann Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen, was nimmst du für Medikamente etc. Und der erste Schritt ist jetzt das Thema elektronische Gesundheitsakte. Also unser Arzt kann dann seinen Job besser machen, wenn er einfach mehr Zugriff auf Daten hat, weil er dann in kürzerer Zeit eine bessere Diagnose stellen kann. Mhm. Und der erste Schritt ist eben, dass wir unseren Ärzten dann ermöglichen wollen, dass sie eben auch auf die Gesundheitsakte zugreifen können, so wie auch niedergelassene, offline behandelnde Ärzte, und dadurch dann einfach schon mal wesentlich mehr Daten haben. Und der nächste Punkt ist dann sozusagen zusätzliche Daten. Da gibt es einmal das Thema Sensoren, was du gerade angesprochen hast. das schauen wir uns immer wieder an und das finde ich natürlich persönlich auch wahnsinnig faszinierend. Eine Kernherausforderung ist halt die Frage, wie weit ist es schon verbreitet? Ja, weil es gibt ja super viele Sensoren. Es lohnt sich nur dann sozusagen wirklich was aufzubauen, wenn es da schon viele gibt, A und B, wenn die halt auch medizinisch so gut sind, dass unsere Ärzte sagen, dass sie darauf wirklich eine Diagnose stellen. Unsere Strategie ist da eher, dass wir jetzt nicht selber tausende Sensoren anbinden, wo sich die APIs dann ändern und so weiter, sondern dass wir wiederum mit Hubs zusammenarbeiten. Also zum Beispiel von Apple gibt es ja das Apple Health Kit oder von Samsung gibt es ja auch diese Samsung S-Health App da, die sozusagen dann selber diese ganzen Konnektoren zu den ganzen Sensoren bauen und die dann wiederum dem Nutzer es erlauben, ja diese Daten dann zum Beispiel in Dritt-Apps freizugeben. Also das ist da eher unsere Strategie. Wo wir zum Beispiel schon jetzt zusätzliche Datenpunkte haben, ganz spannend, das hat sich auch in Corona ergeben, ist Lab-Testing. Also wir bieten unseren Nutzern auch an, dass sie bei Verdacht eben zum einen Corona-Test und zum anderen einen Antikörpertest bestellen können, der dir dann nach Hause geschickt wird, dann machst du da einen Test, dann wird es ins Labor geschickt und dann hast du am nächsten Tag in der Teleklinik-App deine Ergebnisse. Also da haben wir schon eine Form von sozusagen zusätzlicher Datenquelle.
Ja, und dann bespricht das tatsächlich auch ein Arzt oder eine Ärztin mit dem Patienten, der Patientin, was das Ergebnis ist oder wie funktioniert das?
Genau. Also der Arzt, zum Beispiel im Fall von Corona eben, ist es ja so, dass du manchmal ins Krankenhaus musst, aber die meisten Patienten, die müssen ja einfach zu Hause in Selbstisolation für 2 Wochen sein. Und da ist es halt super praktisch, wenn ich dann wirklich weiß, okay, habe ich Corona, habe ich nicht Corona? Wenn ich Corona habe, da gibt es ja auch viele nochmal Begleiterscheinungen, die Menschen verunsichern. Also von Geruchssinn geht verloren, Geschmackssinn geht verloren, Herzrasen, Husten, Hautausschläge und so weiter. Und da war es halt super oder ist es super cool für die Patienten, dass sie dann einfach von zu Hause eben einen Arzt als Ansprechpartner haben.
Ja, und wenn man sich jetzt nochmal die Teleklinik also als Service betrachtet in so einer Art Universum. Was sind so Services, die du sagst, die jetzt entstehen müssen, damit ihr euer Produkt vollumfänglich entfalten könnt? Das eine war ja die digitale Patientenakte, dann natürlich das E-Rezept.
Ja.
Und was gibt's da noch andere Sachen, wo du sagst, da ist ein Riesenpotenzial?
Also ja, wenn du auf Prio 1 ist für mich auf jeden Fall das digitale Kassenrezept, weil das muss ich dazu sagen, bei uns sind ja noch private digitale Rezepte. Es gibt noch kein digitales Kassenrezept in Deutschland. Und das wird ja seit Ewigkeiten versprochen und jetzt stockt es wieder. Und das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und das hat ja auch noch einen Rattenschwanz. Also dass dann wirklich auch vor Ort Apotheken das alles akzeptieren, dass deren Softwarehäuser die verarbeiten können und so weiter. Also das ist auf jeden Fall Prio 1. Wenn wir das haben, dann ist schon mal sehr viel geschafft. Gesundheitsakte hast du angesprochen, Sensoren haben wir angesprochen, die einfach helfen werden, dass man noch bessere Telemedizin machen kann. Ein gutes Internet in Deutschland.
Damit wären wir wieder beim Urschlamm.
Ja, genau. Ja, ja und ein Thema, was du vorhin auch angesprochen hast, ist sozusagen dieses Thema, wie verändert das Berufsbild Arzt? Und da ist es so, dass es heute vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, für Ärzte, die Kassenpatienten behandeln wollen, die brauchen ja so einen Kassenarztsitz in Deutschland und die sind massiv eingeschränkt. Also die dürfen heute im Monat nur so ungefähr 60, 70 Patienten über die Ferne behandeln. Das heißt, wenn du es dir runterrechnest, sind es so in der Woche sind es vielleicht so 15, 20 Patienten. Das ist halt sehr, sehr wenig. Und zusätzlich ist es so, du darfst Kassenpatienten nur behandeln und abrechnen, wenn du so einen Kassenarztsitz hast. Das heißt, in unseren Augen ist es so, es gibt halt ein Riesenpotenzial, Ärzte, die nicht einen eigenen Kassenarzt haben, die halt sagen, okay, es ist mir zu stressig neben meinen Kindern oder ich will das wirtschaftliche Risiko nicht eingehen, ich will halt nur halbtags arbeiten oder aus dem Homeoffice. All diese Ärzte, die können gerade für Telemedizin nicht genutzt werden, weil die brauchen schon eine Kassenarztpraxis, die schon brutal voll ist. Und deswegen, das ist auch noch was, also auf der regulatorischen Seite, wo total viel Musik drin ist, dass man da auch sozusagen dieses Berufsfeld Arzt stärker liberalisiert und digitalisiert.
Ja, und das wird ja passieren. Das geht gar nicht anders.
Ja.
Und das ist an sich ein sehr, sehr schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich finde das ganze Thema, ja, ich bin total optimistisch, glaube, dass die Covid-19-Pandemie und die ganze Krise, in der wir stecken, auch die wirtschaftliche Krise, dass das zu sehr viel Bewegung führen wird und dass das letztendlich auch etwas sehr, sehr Gutes sein kann für unsere Gesellschaft, wenn wir das halt richtig nutzen. Und das sieht man ja jetzt darin, dass solche tradierten Themen auch aufbrechen, die ja, also aus meiner Sicht, nicht passiert sind bisher, weil einfach so viel Interessen Vertreter am Status quo festhalten wollen, weil da einfach ihr Geschäftsmodell liegt und dafür halt Lobbying machen. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das aufzubrechen.
Absolut. Ne?
Ja. Oder kannst du auch unterschreiben? Ja. Du bist wahrscheinlich auch optimistisch.
Ja, das ist ja Teil meines Jobs, sonst würde ich den Job schon lange nicht mehr machen. Also bei mir ist es einfach eine wahnsinnig innere Überzeugung und Motivation. Also ich möchte tatsächlich mein Leben lang, ich kann mir nicht vorstellen, eigentlich für eine andere Mission zu kämpfen. Gott sei Dank gibt es ja auch noch genügend zu tun. Also wenn ich 60 bin, dann stehen wir, glaube ich, immer noch am Anfang. Dann gibt es vielleicht die ersten gescheiten Sensoren. Dann haben wir vielleicht alle schon Google Lenses, die unseren Blutzuckergehalt in Realtime auf unser Smartphone übertragen. Vielleicht gibt es gar keine Smartphones mehr. Also für mich ist es wirklich, wenn ich mal dran denke, dass meine Kinder mich irgendwie, wenn sie dann in 10, 20 Jahren, wenn die mich fragen, ja Mama, also war das wirklich früher so, dass wenn man krank war, dann hat man sich überlegt, zu welchem Arzt soll ich jetzt überhaupt gehen? Dann musste man da immer hinfahren, immer so, während man eigentlich in der Arbeit war. Dann hat man da ewig gewartet und dann hat man so 5 Minuten mit dem Arzt gesprochen. Und danach, wenn man nochmal nachschauen wollte, was der einem eigentlich erklärt hat und irgendwie, was man tun soll, dann hatte man da gar keine Möglichkeit. Ist das euer Ernst? Ist das in einer modernen, also in der modernen Welt, also ich meine, es kann nicht unser Ernst sein, dass es so abläuft. Und deswegen ist das was, bei all den Widerständen und den Schwierigkeiten, wo es für mich überhaupt keine Frage gibt, dass es sich lohnt, für diese Mission zu kämpfen.
Ja, super. Tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses inspirierende Gespräch, Katharina. Und wir beobachten dich weiter.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Danke. Ja. Wenn ihr mehr von uns lesen und hören wollt, besucht uns unter www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.